Ihr Corona-Christen, ich freue mich, dass ihr hier seid und dass nicht alle nur am Fernsehen sitzen, sondern dass auch hier einige sind. Ich möchte aber auch alle die segnen, die zuhören. Was haben wir da für einen Ton da? Ich möchte noch einmal still sein und beten. Vater im Himmel, wir loben und wir preisen dich. Ich möchte dich herzlich loben und anbeten und dir danken für die verflossenen Tage. Und Herr, es ist schon wieder der letzte Abend. Aber wir begrüßen dich, du bist hier in unserer Mitte, Herr. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Und jetzt nimm du doch bitte diese Stunde ganz in deine Hand. Lass du mich hier verschwinden, sei du groß und öffne uns durch den Heiligen Geist dein kostbares Wort. Begegne einem jeden. Und aller Ruhm und alle Ehre und aller Dank gehört dir für Zeit und Ewigkeit. Lob und Dank, Herr Jesus, sei du gegenwärtig. Amen. Meine lieben Freunde, es ist unwahrscheinlich, wenn ich jetzt zurückdenke an diese Tage, an diesen Propheten, diesen Jona. Und wir sind heute Abend jetzt beim vierten Kapitel, beim letzten angekommen. Und meine Freunde, ich möchte einmal über diesen Menschen nachdenken und einmal schauen, was Gott für diesen Menschen getan hat, um ihn zurechtzubringen. Wenn ich sage, zurechtzubringen, Freunde, dann ist es einfach erstaunlich. Wisst ihr, er war ungehorsam, er wollte vor Gott fliehen, dann nachher hat Gott ihn wiederhergebracht, er gibt ihm ein zweites Mal denselben Auftrag, jetzt geht er, meine Freunde, aber irgendwie ist dieser Mensch gläubig. Er wusste von seinem Gott, wir haben das immer und immer wieder miteinander gelesen, sein Glaubensbekenntnis. Aber meine Freunde, in diesem Mann war keine Retterliebe. In 40 Tagen ist diese Stadt zu Ende, dann ist alles kaputt, ist alles. Und Freunde, stellt euch einmal vor, diese ganze Stadt hat jetzt Buße getan. Und der König, alle zusammen, sie haben die Botschaft gehört und sie haben diese 40 Tage, meine lieben Freunde, genutzt, um zu beten, zu fasten, vor Gott zu stehen. Und Gott, der Herr, hat sich jetzt erbarmt über diese Stadt, und es war eine der größten der damaligen Zeit, wenn nicht überhaupt die allergrößte. Wir lesen es ja ganz klar, das war damals riesig, 120.000 Einwohner. Meine lieben Freunde, ich habe gedacht, wir wollen doch einmal zusammen sehen, wie Gott diesem Mann, diesem Jona, nachgegangen ist. Er hat 5 Dinge zugelassen. Und 5, meine Freunde, ist die Zahl der Gnade. Er hat Gnade walten lassen über diesen Mann. Wisst ihr, Freunde, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Er hat ihm demselben Auftrag ein zweites Mal erteilt. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss doch einmal zusammenfassen, meine lieben Freunde, was jetzt da geschehen ist, wie Gott diesem Mann begegnet ist. Erstens einmal, als er floh, Er wollte nach Spanien gehen, er hätte nach Ninive gesollt. Gott hatte ihn dorthin geholt und dorthin beordert, er sollte dort predigen. Und jetzt hat Gott das erste Mal den Sturm gebraucht. Ein gewaltiges Ungestüm, es war unwahrscheinlich. Diese Menschen, die hatten alle Angst, jetzt sie würden ertrinken. Und sie haben alles über Bord geworfen, dann haben sie das losgeworfen und haben ihn gefunden. Das war dieser Mann da ganz unten versteckt, mitten im Schiff. Und jetzt haben sie den gerüttelt und haben gesagt, du hör mal, was ist mit dir los? Bete zu deinem Gott, dass wir nicht verderben. Und wer bist du und woher kommst du? Ja, ich bin ein Hebräer, hat er geantwortet. Und er sagt, jawohl, dieser Sturm, der ist wegen mir. Werft mich über Bord und der Sturm wird sich legen. Aber Freunde, diese Menschen hatten Hemmungen. Es ging da um Leben und Tod. Und sie haben gebetet jetzt. Und meine lieben Freunde, letzten Endes, als sie alles über Bord geworfen hatten und der Sturm noch schlimmer geworden ist, jetzt, Freunde, haben sie ihn tatsächlich über Bord geworfen. Und der Sturm war weg, erledigt. Und jetzt hat Gott den Fisch gehabt. Also der erste Punkt war der Sturm, der zweite der Fisch, der bereit war, ein Ungestüm, ein schrecklicher, großer Fisch, ein unheimlicher Fisch, der hat ihn verschluckt. Und dann dort, Freunde, in seiner Not, das Wunder war, dass er überhaupt lebte und beten konnte in diesem Fisch. Das ist eines der schönsten Gebete, Freunde, in der Heiligen Schrift, wie er jetzt sich erinnert an seinen Gott, an den Tempel und wie er jetzt hier da drin ist. Aber meine lieben Freunde, interessanterweise, wisst ihr, dann hat Gott dem Fisch geboten und er hat ihn ausgespien, wieder am selben Ort, wo er ihn verschluckt hatte. Und er bekommt denselben Befehl, wieder hinzugehen, dorthin nach Ninive. Er predigt, die ganze Stadt bekehrt sich, der König legt seinen Purpur aus und er stellt sich einen Sack über und alles ist am Beten und unwahrscheinlich am Fasten. Und was soll ich euch sagen, meine Lieben? Jetzt kann dieser Mann sich nicht freuen. Dieser Mann kann sich nicht freuen, dass diese Menschen sich bekehrt haben. Und der Tag kommt. Er hat jetzt die Stadt verlassen, Freunde. Und was soll ich euch sagen? Jetzt ist er auf eine Höhe rauf, hat sich dort eine Hütte gebaut. Jetzt wollte er sehen, was passiert. Und er hat gewusst, dass Gott hat diesen Menschen jetzt vergeben, weil sie Buße getan haben. Und er wird zornig. Und er sagt, jawohl, ich möchte lieber sterben. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich wollte lieber tot sein als leben. Das steht im Kapitel 4. Da im Vers 3, also es ist unwahrscheinlich. Und jetzt geschieht etwas Interessantes, Freunde. Und Jona ging zur Stadt hinaus, ich habe es euch schon gesagt, und setzte sich morgenwärts, gegen Osten also von der Stadt, und machte sich daselbst eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber verschaffte einen Rizinus. Freunde, einen Rizinusbaum, stellt euch mal vor. Das ist jetzt der nächste Punkt, der Rizinusbaum. Gott, der Herr, aber verschaffte einen Rizinus, der wuchs über Jona, dass er Schatten gebe über sein Haupt, und er rettete ihn von seinem Übel, von seinem Unwohlsein, von seinem Zorn, Freunde, dass Gott jetzt gnädig ist. Und Jona freute sich sehr. Freunde, der Mann, dieser Jona, konnte sich freuen. Das ist interessant. Er freute sich über den Rizinusbaum. Sehr. Und meine Lieben, wenn ich jetzt da lese, er freute sich sehr über den Rizinus. Also der Rizinus ist wieder etwas, wo Gott jetzt zuließ, ihn wachsen ließ, um diesem Mann zu zeigen, du hör mal, werde barmherzig. Und was soll ich jetzt sagen, Freunde? Jetzt kommt der nächste Punkt. Und Gott verschaffte einen Wurm des Morgens, da die Morgenröte anbrach. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Der nächste gewaltige Punkt, meine lieben Freunde, das war jetzt der Wurm. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wisst ihr, zuerst ist ein Monsterfisch da, ein Riesenfisch, den hat Gott hergeholt und der hat ihn verschluckt. Und jetzt, meine lieben Freunde, das kleinste Tier da, ein Wurm. Und der Wurm, der fraß jetzt da die Wurzeln von diesem Rizinusbaum und der verdorrte. Das ist alles geschehen, um diesen Mann zurechtzubringen. Das größte Viech und jetzt hier der kleine Wurm. Und jetzt kommt noch etwas. Als aber die Sonne aufgegangen war, verschaffte Gott einen dürren Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er seiner Seele den Tod und sprach, ich wollte lieber tot sein als leben. Jetzt will er schon wieder sterben. Und Freunde, jetzt interessanterweise redet Gott mit diesem Mann und versucht, ihn zurechtzubringen. Ich möchte euch jetzt einmal das lesen. Es ist der Vers 9 vom 4. Kapitel. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass es richtig ist, dass du zürnst um den Rizinus? Und er sprach, jawohl, richtig, zürne ich bis an den Tod. Habt ihr schon sowas erlebt? So einen Menschen, Freunde. Eine solche Arroganz, wie er mit diesem Gott redet, umgeht. Und meine lieben Freunde, Gott schlägt ihn nicht zu Tode. Gott straft ihn nicht. Gott versucht, ihn zurechtzubringen. Ich habe einen Wunsch, meine Lieben. Ich möchte, dass ihr diesen Gott kennenlernt. Und wisst ihr, ich meine jetzt den Vater im Himmel. Für viele Christen ist dieser Vater vergessen. Sie beten nicht zu ihm, sondern nur zum lieben Heiland. Wir dürfen Jesus anbeten, das ist richtig. Aber Freunde, er hat uns gelehrt, in seinem Namen zum Vater zu beten. Auch das Vaterunser, dieses großartige Gebet, das die Welt umschließt, meine lieben Freunde, das fängt an, unser Vater, es ist dein und mein Vater. Geheiligt werde dein Name. Und jeder Name dieses Gottesfreundes zeigt uns eine Facette, ein Teil von dieser gewaltigen Gottheit. Dein Reich komme. Das sollte unser großes Gebet sein. Dein Reich komme. Komm, Herr. Dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Freunde, es ist nicht so, dass der Teufel machen kann, was er will, sondern auf dem Thron sitzt dieser Gott und der Vater hat dem Sohn alle Gewalt übergeben und auch das Gericht übergeben. Wir haben es mit dem Sohn Gottes zu tun, mit Jesus, der Mensch geworden ist, um dich und mich zu erretten. Also Freunde, stellt euch mal vor, dieser Mann, dieser Jona, der sitzt auf dem Hügel und wartet und grollt mit Gott, wird zornig, dass diese Stadt nicht vernichtet wird. Aber jetzt dieser Rizinusbaum, da freut er sich sehr. Und jetzt kommt der Wurm und der Rizinusbaum vertrocknet und jetzt will er wieder tot sein und sterben. Und Gott fragt ihn, du hast zu diesem Rizinus überhaupt nichts dazu getan, du hast ihn nicht gepflanzt, der ist über Nacht, ist er geworden und jetzt ist er verdorrt und jetzt zürnst du und er sagt, jawohl, und mit Recht zürne ich. Und Gott richtet diesen Menschen nicht. Ich lese weiter. Noch einmal den Vers 9. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass es richtig ist, dass du zürnst um den Rizinusbaum? Und er sprach, jawohl, billig richtig ist es, ich zürne bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert des Rizinus, daran du nicht gearbeitet hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, welcher in einer Nacht gewachsen ist und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninives, solcher großen Stadt, in welcher sind mehr denn 120.000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Und meine Freunde, hier endet dieser kleine Prophet, dieses Buch, Jona, sollte mich da eben jetzt nicht gereuen, diese große Stadt, dieser 120.000 Menschen, die weder rechts noch links wissen, dazu auch etliche Tiere. Meine lieben Freunde, wir haben einen barmherzigen Gott. Und ich erinnere mich jetzt an ein Wort, das mir groß wird in diesem Moment und einfällt. Als der Apostel Paulus in Athen gewesen ist, da hat er einen Satz gepredigt, diesen Athenern. Ach, das waren die großen Philosophen der damaligen Zeit. Diese Stadt, die war abgöttisch, überall die großen Tempel. Und dann hat Gott durch diesen Mann, durch diesen Paulus sagen lassen, Gott hat die Unwissenheit übersehen. Ist das nicht fantastisch? Gott macht niemanden für etwas verantwortlich, das er nicht wissen kann. Denn wir haben einen gerechten, fantastischen Gott. Es ist nicht so, dass 9/10 der Menschheit beim Teufel sind, in aller Ewigkeit, und nur ein paar beim Herrn Jesus. Freunde, das wäre eine Bankrotterklärung. dann hätte der Teufel gesiegt. Und ich sage euch heute Abend, Jesus siegt. Jesus ist auf dem Thron. Jesus wird den Antichristen auslöschen. Jesus hat die Ewigkeit für uns bereit. Und das Schönste, Freunde, das liegt vor uns. Wir gehen da drauf. Und eines möchte ich noch, meine lieben Freunde, denkt daran, wir haben einen gnädigen Gott. Ich muss das noch einmal lesen. Und zwar sein Glaubensbekenntnis. Ich muss das, es gehört dazu zum Schluss. Er sagt, ich weiß, Jonas spricht, ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, das heißt geduldig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Freunde, das hat er gewusst. Und ich möchte dich fragen jetzt heute Abend, was für ein Gottesbild, was für ein Vaterbild hast du? Ich habe einen Vater im Himmel, der sich über Kinder erbarmt, wie sich nur ein gütiger Vater erbarmen kann. Und der uns tröstet, wie das nur eine Mutter tun kann. Dieser Gott, Freunde, der auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Der war bei den Schweinen geendet. Er wollte Schweinefutter essen. Und dann plötzlich hat er gedacht, mein Vater hat Tagelöhner, ich bin nicht mehr würdig, sein Sohn zu sein, das ist mal klar, aber vielleicht kann ich als Tagelöhner, denen geht es ja so gut beim Vater, arbeiten. Und er kommt und, meine Lieben, jetzt nimmt dieser Mann ihn auf. Kein Vorwurf, keine Fragen. Dieser, mein Sohn, war tot. Und siehe, jetzt lebt er, ein Fest, ein Freudenfest. Und er küsste ihn. Und der Daheimgebliebene, der stand da. Ne? Meine Freunde, ich war in St. Petersburg, dort bei diesem Gemälde von diesem holländischen Maler. Und da ist ein ganz großes Bild. Und da steht dieser Vater. Und der verlorene Sohn ist auf den Knien. Der Daheimgebliebene steht daneben. Der Vater hält so seine Hand über ihm. Und Freunde, dieser Maler, der hat so viel Liebe in dieses Gesicht dieses Vaters hineingemalt, so viel Barmherzigkeit. Und dieser verlorene Sohn da, meine Freunde, wir haben einen Gott, der retten will. Der seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit die Menschen gerecht werden, nicht durchs Gericht umgebracht werden. Meine Freunde, die Tür ist offen von der Arche, eine Tür. Und Jesus hat es gesagt, ich bin die Tür. Und er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er ruft, kommet her, ihr Mühseligen und Beladenen. Und das sollen wir weitergeben, meine lieben Freunde, wir. Wir sind nicht Propheten wie dieser Jona, sondern wir sagen, komm zu Jesus. Und dann haben wir Geduld, Freunde. Und dann wissen wir, unser Gott hat viel Geduld. Bei ihm ist viel Vergebung. Er hat viel Zeit und wir haben wenig, Freunde. Das ist es und wir dürfen stehen bleiben vor unserem Gott und Fürbitte tun und heilige Hände emporheben Und ich sage euch, die Fürbitte, das Gebet, Freunde, ach, das bewegt den Arm Gottes. Warte du nur, dieser Gott, er kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel, auch durch die Nacht. Und wenn ich diesen Propheten betrachte, Freunde, dann muss ich sagen, dieser Gott hat tatsächlich Mittel und Wege genug. Der hat einen Fisch, aber er hat auch einen Wurm. Und Freunde, er hat einen Sturm. Und er hat einen Rizinusbaum. Und er hat einen Wurm, der da die Wurzel frisst. Und dann hat er den Ostwind. Das hat er alles gemacht, Freunde, um diesen wie soll ich mich ausdrücken? Kuriosen Propheten zurechtzubringen. Und verwirft ihn nicht. Und wisst ihr, wenn hier dieses Kapitel zu Ende ist, dann bin ich überzeugt, er hat diesen Kerl zurechtgebracht. Ich glaube, der ist beim Herrn. Denn wir haben einen wunderbaren Gott. Meine Freunde, es gibt jetzt Menschen, die sagen mir, ja, im Alten Testament, da haben wir einen Richter, einen strafenden Gott. Im Neuen Testament haben wir die Gnade. Freunde, wer das sagt, der beweist, dass er das Alte Testament gar nicht liest. Das ist ganz klar. Gott, der wird nie anders, der ist immer derselbe. Der wechselt sich nie ab. Und Freunde, ich möchte jetzt heute Abend zum Schluss eigentlich diesen Gott loben und preisen in eurer Mitte und euch das zeigen, was da in diesem wunderbaren Bibelwort geschrieben steht. Freunde, ich denke an einen Zeitgenossen des Propheten Jona. Ich denke an den Propheten Micha. Ein Zeitgenosse. Und da dieser Prophet Micha, das ist einer der kleinen Propheten, da lese ich die Verse 18 bis 20. Ich will euch jetzt eine rhetorische Frage stellen. Das bedeutet, ich möchte von euch gar keine Antwort. Aber ich möchte die Frage trotzdem stellen. Und jeder kann sie für sich beantworten. Wann hast du das letzte Mal den Propheten Micha gelesen? Sag es mir nicht. Ich frage mich auch. Ich will euch jetzt zeigen, wie dieser Prophet sein Buch beendet. Wo ist solch, ich lese die Verse 18 bis zum Schluss. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Missetat, den übrigen seines Erbteils, der seinen Zorn nicht ewiglich behält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Freunde, das ist dieser kleine Prophet. Und ich habe gefragt, wann haben wir ihn das letzte Mal gelesen? Ich frage auch mich. Ich muss darüber nachdenken. Und das ist der Gott von diesem Mann, von diesem anderen Propheten, der zur selben Zeit gelebt hat wie der Jona. Er wirft unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Du wirst dem Jakob die Treue und Abraham die Gnade halten. Stellt euch mal das vor. Jakob die Treue, Gott sei Dank steht da nicht Israel. Denn dann kämen die Frommen heute und würden sagen, ja, das sind wir jetzt, wir sind Israel. Die Juden sind verworfen für Zeit und Ewigkeit. Das bedeutet, Gott hat einen Fehlgriff gemacht, als er diese Hebräer erwählte. Der hätte besser die Germanen oder die Alemannen oder ich weiß nicht, die Helvetier erwählt. Freunde, er hat Jakob erwählt. Und was sagt dieser Mann? Du wirst dem Jakob die Treue und Abraham, Freunde, ist der Vater aller Gläubigen geworden. Das lesen wir im Neuen Testament. Du hast Abraham zum Vater, Israel hat ihn zum Vater, die Gemeinde hat ihn zum Vater, es ist der Glaubensheld. Freunde, Jakob, hast du die Treue gehalten, Abraham, die Gnade. Wie du unseren Vätern vorlängst geschworen hast. Das ist unser Gott. Das ist so etwas ganz, ganz Wunderbares, dieser Micha. Aber wisst ihr, wir haben jetzt eigentlich immer vom alten Bund gesprochen. Es gibt jetzt einen ganz kleinen Brief. Und ich stelle euch die Frage noch einmal. Wann hast du diesen kleinen Brief gelesen? Ich will euch sagen, von was für einem Brief ich rede. Er hat nur ein einziges Kapitel. Er wurde geschrieben vom Halbbruder Jesu. Und dieser Brief heißt Judas. Und dieser kleine Brief, Freunde, der kommt direkt vor dem letzten Buch, vor der Offenbarung. Und in diesem Buch, in diesem Brief des Judas, ganz hinten in der Bibel, da lese ich nur zwei Verse, ich kann kein Kapitel sagen, weil es nur ein Kapitel gibt. Es sind die Verse 24 und 25. Die letzten zwei Stellen. Dem aber, der euch kann behüten, ohne Fehl, und stellen vor das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht nun und zu aller Ewigkeit. Meine lieben Freunde, wir haben so einen ähnlichen Text gehört in der Einleitung meines Bruders, für und für in alle Ewigkeit. Und das sagt derselbe Mann hier, dieser andere Mann, in alle Ewigkeit. Und jetzt sagt er, Amen, Amen, so ist es. Kommet her zu mir alle, die ihr erschöpft seid. Übersetzt eine andere Übersetzung. Eine moderne, die schreibt, die ihr Burnout. Das ist ja alles Englisch jetzt. Ne? Das heißt ausgebrannt. Ausgebrannt seid. Freunde, ich bin dem Text nachgegangen. Ich habe gedacht, das beste Wort heißt, kommt her zu mir alle, die ihr erschöpft seid. Erschöpft. Jetzt in dieser Zeit, in dieser Hektik, auch in dieser Angst von Corona und von diesen Fragen, kommet her zu mir alle, die ihr erschöpft seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe schenken. Ich bin da. Du bist vielleicht allein, aber nie einsam. Er ist da, bei dir, alle Tage, bis an der Weltende, bis zum Tag der Entrückung der Gemeinde. Was soll ich mich jetzt noch wiederholen, Freunde? Er ist da, bis zum Tag, wo du stirbst, wo du Abschied nimmst, hier unten. Und es ist ja kein Sterben, sondern meine lieben Freunde, wir gehen heim in die ewige Herrlichkeit. Wer an den Sohn glaubt, der hat, der besitzt das ewige Leben. Und meine Freunde, ich möchte jetzt noch mit einem Herrenwort diesen Abend beenden. Und zwar schlage ich das vierte Evangelium auf, das Evangelium des Johannes. Und hier das fünfte Kapitel. Und ich hoffe, dass du in deiner Bibel das angestrichen hast. Er hat sich ja vorgestellt und gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich freue mich, dass das da an der Wand hängt, an der Wand steht. Jesus Christus, der Weg. Für dich ist es der Fluchtweg. Du bist nicht zum Zorn gesetzt, sondern um die Glückseligkeit zu erwerben. Er ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, Freunde. Die Wahrheit, das ist Jesus Christus. Und dann ist er auch die Wahrheit und das Leben. Und stellt euch mal vor, wenn dieser Jesus, der die Wahrheit ist, die personifizierte Wahrheit. Wir lesen von dieser personifizierten Wahrheit in der Weisheitsliteratur, die Sprüche und der Prediger und so. Ganz fantastisch, der ewige Sohn Gottes, der beim Vater war vor Grundlegung dieser Welt. Freunde, wenn dieser Mann, der sagt, ich bin die Wahrheit, wenn der sagt, wahrlich, wahrlich, dann haben wir es mit einem der allerwichtigsten Aussagen Jesu zu tun in Gottes Wort. Hört mir zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und das seid ihr heute Abend, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das ist der Vater. Der Vater. Der hat das ewige Leben. Und jetzt kommt etwas Fantastisches. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Mit diesem Wort möchte ich diese Tage beschließen. Ich möchte euch sagen, Gottes Kinder, kommt unter Gottes Wort. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist wichtig. Es ist ganz schön, wenn man krank ist oder wenn irgendwas ist, dass man dann das jetzt im Fernsehen sich anhört oder das ist alles gut, da gibt es auch zum Teil gute Predigten. Gott sei Dank, wer krank ist, der hat da auch Gottes Wort. Aber meine Freunde, es ist wichtig, dass wir in die Gemeinde kommen. Mit den anderen Gläubigen. Es ist wunderbar, dass ihr jetzt schon singt. Wir in der Schweiz dürfen noch nicht singen. Dafür brauchen wir diese Maske nicht, wenn wir in die Geschäfte gehen. Meine Lieben, Gemeinschaft der Heiligen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt, Freunde, kommt aus dem Worte Gottes und muss inspiriert sein durch den Heiligen Geist. Und diese Predigt, die macht uns frei, die hilft uns, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Psalm 107, Freunde. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, dem Vater, der hat, der besitzt das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen, Freunde. Wir sind schon im Leben drin. Du hast ewiges Leben. Wenn du das Zeitliche hier jetzt abschließt, wenn das zu Ende ist, dann gehst du heim. Dann holt der Herr dich. Du schließt deine Augen als gläubiges Gotteskind hier unten und öffnest sie beim Herrn. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Meine lieben Freunde, dort beim Vater, dort beim Sohn, dort bei der Engelwelt, dort sind die Geister der vollendeten Gerechten, Hebräerbrief Kapitel 12. Dort sind wir bewusst bei unserem Herrn. Und es ist einfach wunderbar. Es ist einfach wunderbar, Freunde, hier zu leben. Und es ist wunderbar zu sterben. Wir gehen heim. Und ich wünsche euch viel Kraft, viel Segen. Und Gotteskinder, lest in der Heiligen Schrift. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Ihr neutestamentlich Gläubigen, lest das Alte Testament. Denn es ist die Bibel des Herrn Jesus. Das Neue Testament existierte nicht. Kein Evangelium, keine Briefe des Apostels, nichts war da. Und Jesus sagt, forschet in der Schrift. Und wenn er das sagt, da meint er das Alte Testament, denn das Neue gab es nicht. Und er sagt noch etwas. Forschet in der Schrift, denn sie zeugt von mir. Du findest Jesus im Alten Testament, prophetisch vorausgesehen. Du kannst ihn sehen. Freunde, diese Lämmer, die geschlachtet wurden, das sind Hinleitspenden auf das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und jetzt habe ich euch gezeigt, dieser barmherzige Vater ist der Gott des alten Bundes. Wenn ihr es nicht glaubt, lest einmal den ganzen Jesaja. Freunde, da sehen wir Jesus von seiner Geburt, über sein Wirken, über sein Sterben am Kreuz. Und wir erkennen seine Gnade und seine wunderbare Barmherzigkeit. Meine Lieben, ich wünsche euch des Herrn Segen. Meine Freunde, meine Brüder haben mit mir gesprochen, mich gefragt, ob ich nächstes Jahr wiederkommen würde. Ich komme mit 1000 Freuden, so Gott will und wir leben. Ich freue mich schon und Gotteskinder, habt keine Angst vor Corona. Kommt in den Gottesdienst. Der Herr segne euch. Amen.